Ja, wir können das nicht verhindern. Wir nähern uns systematisch um Hesekiel-Tempel. Wir haben ja zwei Manuskripte heute Abend. Das eine ist dieses Grundsätzliches zum Hesekiel-Tempel und das zweite ist, wo nur Tempel drüber steht. Wir haben jetzt ein Problem und zwar, wenn man diese ganze Szene der Tempel sich ansieht, dann muss man ja fragen, und ich möchte einfach mal einen kurzen Abriss geben über den Hesekiel-Tempel von Kapitel 40 bis 48, dann muss man sich ja schon fragen, warum macht es Gott so? Das hat ja einen Sinn. Er will uns ja etwas mit diesen Schattenbildern zeigen. Du hast zum Beispiel, wenn wir das natürlich noch genau studieren, du hast in Kapitel 40, hast du zuerst etwas, er zeigt dir eine Stadt. Das ist ein Bild fürs neue Jerusalem. Darum müssen wir auch die Tore der Stadt noch betrachten, die zum Tempel führen. Das werden wir, so Gott will, morgen früh tun. Dann zeigt er sofort eine Messroute. Das heißt, er zeigt in diesem Kapitel 40 sofort, es geht hier um das Messen. Und er sagt dann auch, schaue mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren, Vers 4. Und dann erklärt er, da ist eine Mauer außenrum. Also er zeigt die Absonderung. Und dann beginnt ein ungeheuer wichtiges Szenario. Dann zeigt er dauernd ein Tor. Und dieses eine Tor, das ist zum Beispiel Kapitel 40, Vers 6, ist im Mittelpunkt. Und er ging zu dem nach Osten gerichteten Tor, Vers 10. Und bei dem Tor gegen Osten. Also er geht dann immer hin, der Text, und zeigt uns das Tor, das Tor, das Tor. Und das geht durch das Ganze durch, gegen Osten gerichtet. Man sieht dann in Kapitel 41 den Tempelsaal, man sieht die Pfeiler, man sieht die Zahl 6, man sieht die Zahl 10, die Zahl 5, die Zahl 40. Wir haben ja seit heute Morgen eine andere Vorstellung von diesen Zahlen. Und hat auch 30 Seitenräume, auch klar. Er zeigt dann auch das Allerheiligste. Aber das Interessante ist, dass hier etwas, wenn man dann auch weitergeht, eigentlich, man empfindet das, obwohl wieder die Mauer beschrieben wird und alles, was man sich vorstellen kann, es fehlt einfach etwas. Man hat den Eindruck, da fehlt was. Und dann in 43 heißt es wieder, er führte mich zum Tor, das nach Osten liegt. Da kommt immer das Gleiche, das Tor nach Osten, das Tor nach Osten, das Tor nach Osten. Und trotzdem hast du immer den Eindruck, es fehlt etwas, da ist etwas nicht da. Wenn du dann in Kapitel 44 reingehst, da hast du wiederum, wie könnte es anders sein, auf dem Weg zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten sieht, 44,1. Und dann geht's praktisch bis Kapitel 5, wo dieses Tor nochmals im Mittelpunkt steht. Und dann beschreibt er in 45 das ganze Land. Das Tempelgebäude, er redet von Brandopfer, von Sündopfer, Versöhnung. Er redet von diesen ganzen Dingen, auch von den Opfern. In 46 zeigt er, dass wiederum das Tor gegen Osten ist. Es kommt ungeheure Aussage, es ist 6 Tage geschlossen, es wird dann erst geöffnet. Und du siehst hier immer das Gleiche, die Opfer werden genannt. Im Mittelpunkt ist dieses nach Osten gerichtete Tor. Jetzt kommt eine Person. Und eigentlich, ich sage es jetzt mal ganz hart, wenn du ein bisschen Ahnung von der Bibel hast, wartest du immer aufs Gleiche. Du wartest die ganze Zeit, jetzt kommt endlich ein Hohepriester. Es kommt kein Hohepriester. Die Leviten sind da, aber es kommt kein Hohepriester. Es kommt kein Hohepriester, der mit dem Blut des Opferlammes ins Allerheiligste geht, der vor sich vor der Sühnedeckel stellt und im heiligen Akt die Versöhnung vollzieht. Das ist immer das, was fehlt. Du hast Levite, du hast Priester, du hast ihre Kleidung, du hast die ganze Regler, du hast die Opfertiere, du hast eigentlich alles, was das Herz begehrt, was man überhaupt will. Und dann wieder 46 tritt dann statt dem Hohepriester ein Fürst auf. Mir hat jemand gefragt, wer ist der Fürst? Ich weiß es nicht, aber nicht der Hohepriester, nicht der Herr Jesus. Und dann in 46,12 hast du wieder, wie könnte es anders sein, so soll man ihm das Tor auftun, das gegen Osten zieht. Durch wieder das Tor gegen Osten. Und plötzlich kommt 47 und 47 ist wie eine Offenbarung. Aber wie könnte es anders sein? Es kann gar nicht anders sein. Er führte mich zum Eingang des Hauses zurück und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin, denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Vers 2. Zum äußeren Tor, das nach Osten geht. Wisst ihr, du merkst plötzlich, dieser ganze Text, und jetzt kommen der Ströme des Wassers des Lebens. Jetzt siehst du plötzlich, wie lebendige Wasser aus diesem Tempel hier hervorbrechet, hervorquellet. Es geschehen wunderbare Dinge, es werden tote Dinge lebendig, bleibt allerdings lachend zurück. Und dann am Schluss hast du wiederum eine Beschreibung des ganzen Areals. Er sagt dann in Vers 8, das Heiligtum soll in ihrer Mitte sein. Vers 10 genauso. Er redet vom Hochheiligen. Zeigt dann wieder über die Zahlensymbolik große Geheimnisse. Vers 21, das Heiligtum des Tempelshauses liegt in ihrer Mitte. Also immer wieder im Zentrum ist der Tempel. Und am Schluss, der letzte Satz, und das ist eigentlich der Höhepunkt vom ganzen Hesekiel-Tempel, der Herr ist hier. Und jetzt kannst du das drehen und wenden, wie du willst. Als Gläubiger, wenn du die Symbolik der Bibel ernst nimmst, dann musst du sagen, Gott zeigt mir einen Tempel. Er hat mir vorher, das haben wir ja intensiv jetzt betrachtet, hat er mir den richtigen Tempel gezeigt, die Stiftshütte. Mit einem Vorhof, mit Vorhängen als Türen, mit einem Brandopferaltar der Hingabe, mit einem Waschbecken aus Erz, wo gereinigt werden muss, sonst kommt das Gericht, mit einer Tür ins Heiligtum, mit einem goldenen Leuchter. Wir wissen aus Sacharja 14, aus der Offenbarung 1 und 2, dass diese Leuchter im Prinzip die Gemeinde sind. Der Leuchter ist die Gemeinde. Dann hast du einen Räucheraltar. Dann hast du einen Schaubrotetisch, wo die ganze Brote aufzeichnet. Du hast einen riesen Vorhang, hinter dem das Allerheiligste ist. Und dort hast du letztendlich das Zentrale, die Bundeslade. Die Engel säen auf diese Sühne. Platte auf der Sühnedeckel, und wir wissen, Römer 3, 25, der Herr Jesus ist der Sühnedeckel. Dort war das Zentrum. Das war das Wunderbare. Das alles hat uns Gott gezeigt. Und jetzt zeigt er uns genauso schattenbildlich plötzlich einen Tempel, wo das alles fehlt. Jetzt musst du dich ja fragen, als Normaler, warum fehlt die Bundeslade? Warum fehlt der Sühnedeckel? Warum ist das alles nicht da? Und wir wissen ja aus der Geschichte, dass selbst der siebenarmige Leuchter, der hier abgebildet ist, dass der siebenarmige Leuchter, als der Tempel in der Zeit, als die Babylonier Jerusalem zerstört haben, dass dort der echte siebenarmige Leuchter verschwunden ist, und den Leuchter, den die Römer gestohlen haben, war eine Nachbildung. Du hast keinen goldenen Krug mit Manna, du hast kein Gefäß mit Salböl, du hast alle diese Dinge, auch die Urim Tumim, also wo der Priester der Wille Gottes erfragen konnte, und viele andere Dinge, hast du alles nicht. Jetzt musst du ja als ehrlicher Bibelleser dich fragen, warum zeigt Gott mir zwei Tempel? Warum zeigt er mir einen Tempel, der exakt der Erlösung entspricht, der vollkommen korrekt zeigt, wie die Erlösung geschieht? Und jetzt kommen wir natürlich zu Hebräer 10, 19, und ich möchte uns das nochmals lesen, dass uns die Unterschiede vollkommen klar sind, wo die Bibel dann beschreibt, was der Herr Jesus getan hat. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, sagt er, jetzt könnt ihr herzutreten, das ist ja dieser Weg für uns. Und in Hebräer 9, 11 sagt er uns, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Dann erklärt der Text, die schattenbildlichen Opfer haben nichts genützt. Also es hat nichts bewirkt, sondern erst als der Herr Jesus kam, und sagt, dann kannst du Gott dienen. Er ist der Mittler des neuen Bundes. Wenn du das siehst, dann hast du Epheser 1, Vers 13. Jetzt hast du die Wirkung, was hier passiert ist. Durch dieses gewaltige, vollkommene Opfer ist Folgendes passiert. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, schattenbildlich habe ich im Opfer des Hohepriesters, Yom Kippur, 3. Mose 16, in der Stiftshütte, habe ich das, was der Herr Jesus getan hat mit diesem vollkommenen Opfer. Er hat die Himmel durchschritten, ging in die Stiftshütte im Himmel als Hohepriester, ist hineingegangen, hat das Blut auf der Sühnedeckel gesprengt. Derselbe Sekunde zerreißt Gott den Vorhang von oben nach unten. Jetzt ist der Leuchter, die Gemeinde, direkt vorm Sühnedeckel. Das entspricht genau Hebräer 10, 19. Jetzt stehen wir direkt vorm Sühnedeckel. Jetzt ist dieses gewaltige Geschehen. Jeder von uns kann ins innerste Heiligtum vordringen. Und die Bibel sagt, dieses gewaltige Opfer, wenn jetzt jemand im Glaube herzutritt, Epheser 1, und das passiert, dass er das annimmt, dieses gewaltige Opfer für sich persönlich, sagt er, wird er dasselbe Sekunde mit dem Heiligen Geist versiegelt. Dasselbe Sekunde kommt der Heilige Geist in sein Herz. Er hat sofort das Unterpfand des Geistes. Es ist bei ihm was Gewaltiges geschehen. Kolosser 1, Abvers 13. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, sagt der Text später. Und jetzt wird erklärt, was er getan hat. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Jetzt erklärt die Bibel, das ist was geschehe in der Sekunde der Wiedergeburt, als wir dieses Opfer, das wir gesehen haben, wisst ihr, vorgeschattet ist dieses Opfer, 3. Mose 16, Yom Kippur. Vorgeschattet ist dieses Opfer in der Stiftshütte. Vorgeschattet ist dieses Opfer im Tempel Salomos. Vorgeschattet ist dieses Opfer im ganzen Dienst des Priestertums. Vorgeschattet ist dieses Opfer, haben wir noch nicht betrachtet, 3. Mose, in allen Opfervorschriften, Sündopfer, Schuldopfer, Brandopfer, Friedensopfer, Speisopfer, das in diesen ganzen Opfer, das Hebopfer, alles, was man sich überhaupt vorstellen kann, geht alles nur auf dieses Opfer, ist dort alles vorgeschattet. Wisst ihr, und die Wirkung dieses Opfers, wenn es jemand im Glauben annimmt, sagt die Bibel ganz klar, du empfängst den Heiligen Geist, du wirst wieder geboren, du bist ein Gotteskind und derselbe Sekunde hast du die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Und gleichzeitig sagt sie, so, jetzt bist du praktisch aus der Herrschaft der Finsternis, aus dem Reich des Teufels herausgenommen und bist ins Reich Gottes versetzt. Ist ja wunderbar, sagt die Bibel. 1. Korinther 12, 13, sie sagt dann, denn wir alle sind durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Und er sagt, derselbe Sekunde wurdest du in einem Geist zu einem Leib getauft. Du wirst in den Leib Christi hineingefügt. Diese Dinge schattet unsere Bibelstelle, Stiftshütte, der hohe Priester, die Opfer, 3. Mose 16, der Yom Kippur, alle vor. Aber jetzt musst du dich ja eiskalt fragen, ja, was schattet denn der Hesekiel vor? Wir werden morgen noch die Tore sehen und dann gehen wir voll in den Hesekiel rein. Ja, was schattet der vor? Warum sagt Gott, guck nicht die Opfer an, sondern guck die Zahlen an? Miss. Warum sagt er, guck die Einrichtung an? Warum sagt er nicht, guck die Stiftshütte an, guck die Sühnedeckel an, wenn es nicht da war? Jetzt kann man das so sagen, entweder war das nur ein Abbild oder es gibt eine zweite Möglichkeit. Gott stellt es so dar, dass er sagt, in diesem Tempel ist es alles schon geschehen. Es ist alles vorbei. Du hast dann im Hesekiel-Tempel eine Vorschattung, nicht des vollkommenen Opfers Jesu, wie es durch der Herr Jesus geschehen ist. Du hast dann keine Vorschattung der Errettung eines Gläubigen, der dieses vollkommene Opfer annimmt. Sondern dann hättest du im Hesekiel eine Vorschattung einer völlig anderen Tatsache. Und ich glaube, dass man dem überhaupt nicht ausweichen kann, dass die Vorschattung des Hesekiels etwas völlig anderes ist, nämlich Hesekiel 47, und dort erklärt er, Wenn die Messschnur aufgerichtet wird, wir werden ja die Messschnur nehmen und der Hesekiel messen, dann sagt er, dann kommt woher, es kann nur von dort her kommen, von Osten. Warum von Osten? Im Osten geht die Sonne auf. Wer ist die Sonne der Gerechtigkeit? Der Herr Jesus. Das heißt, wenn das Tor gegen Osten gerichtet ist, ist auf den Herr Jesus ausgerichtet. Von Osten kommt das Wasser des Lebens, das ich laut Offenbarung 22,17 umsonst nehmen kann, wenn ich wiedergeboren bin. Und jetzt erklärt er hier was ganz Einfaches, wobei der ehrlichen Herzens ist, das erste Mal zur Wiedergeburt auch nehmen kann. Und jetzt sagt die Bibel praktisch, jetzt kommt das Wasser gewaltig. Du hast 1000 Ellen, wenn du gehorsam bist, geht's dir bis in die Knöchel. Du hast 1000 Ellen, wenn du gehorsam bist, geht's dir bis an die Knie. Ich möchte betonen, wenn du bloß 990 Ellen gehst oder 999 Ellen, nicht in völliger Gehorsam, kommt das nächste nicht. Versteht ihr? Er zeigt wieder 1000 Ellen, dann geht's von den Knie, Gebetsleber, an die Hüfte, die Kraft. Und am Schluss, das vierte, vier, die Zahl der Vollkommenheit, nämlich alles, dann geht dir das Wasser bis an den Hals, du kannst nicht mehr stehen, du musst schwimmen. Das ist die bildliche Darstellung des völligen In-Christus-Seins, der Fülle des Heiligen Geistes. Dann, wenn das das Ziel Gottes ist, auch mit dem Messer, dann wäre der Tempel, und jetzt ziehe ich den Vorhang einmal weg, was der Hesekiel-Tempel wirklich ist, dann wäre der Hesekiel-Tempel eine bildliche Darstellung der Wirkung des vollkommenen Opfers. Er ist keine Darstellung der Schaffung des vollkommenen Opfers, das ist die Stiftshütte. Er ist keine Darstellung, was der Jesus hier getan hat, sondern dann wäre, obwohl das auch kommt, dann wäre das, wie wirkt das vollkommene Opfer Jesu auf die Gläubigen? Was hat es für eine Wirkung und was muss ich tun? Im Schattenbild beschrieben, dass ich in der Fülle des Heiligen Geistes lebe, dass das Wasser des Lebens mich erfasst, vom Knöchel über die Knie, über die Hüfte bis zum Hals. Dann wäre das eine schattenbildliche Darstellung, wie ein Gläubiger im Geiste wandelt, wie er im Heiligen Geist wandelt und was das Opfer Jesu dazu tut. Und dann ist das Ganze plötzlich völlig logisch. Dann dazu kommt auch das, dass dieser Tempel, das Hesekiel in Form hat, ist eigentlich unsinnig. Kein Mensch würde so ein Haus bauen. Der Tempel ist unschmal und wird nach oben immer breiter, immer weiter. Das ist ja statisch gefährlich. Aber genauso ist das Leben eines Gläubigen. Je mehr er im Geiste wandelt, je mehr er gehorsam ist, je mehr er das vollkommene Opfer auslebt, je mehr wächst er wohin? Nach oben, Christus entgegen. Das steht im Epheser 4, ab Vers 11. Das heißt, dann ist der Hesekiel-Tempel eine Darstellung des Leibes Christi, wie der Leib Christi, die Gemeinde, letztendlich das vollkommene Opfer anwendet, wie sie es anwenden muss, und das siehst du durch die Zahlen, wo gemessen wird, wie du es anwenden musst, dass du in der Fülle des Heiligen Geistes lebst, und dann hast du einen vollkommenen Abschluss. Dann hast du in allen Tempeln hast du einen perfekten Abschluss. Und um das dann zu verstehen, müssen wir morgen noch etwas betrachten, das wir uns noch abgrenzen. Weil du hast ja jetzt die ganze Zeit immer nur ein Tor, das nach Osten. Aber in den Tempel und vor allem nach Jerusalem rein gibt es ja nicht ein Tor, sondern viele. Und die müssen wir ansehen, um zu begreifen, was mit diesem Leib des Christus auf sich hat. Und jetzt müssen wir heute Abend den Leib des Christus ansehen, der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann haben wir ein perfektes Bild. Und wenn man das alles versteht, dann können wir mit eiskalter Ruhe, darf ich es mal so hart sagen, in der Hesekiel-Tempel rein und können sagen, so, was muss ich, kleiner Mensch, jetzt tun, dass dieses vollkommene Opfer, das der Herr Jesus, der wahre hohe Priester, das wahre Lamm Gottes, der wahre Sühnedeckel mit seinem wahrhaftigen Blut für mich geschaffen hat, dass die Fülle des Heiligen Geistes strömt, was muss ich tun? Und dann hast du einen vollkommenen Abschluss der schattenbildliche Darstellung des vollkommenen Opfers. Dann hast du alles. Und interessanterweise ist zum Beispiel kein Tempel umsonst. Zum Beispiel die Tore Jerusalems, die nehme ich morgen aus dem Zerubabel-Tempel. Und dann haben wir praktisch eine schattenbildliche Darstellung des vollkommenen Opfers aus allen Schattierungen. Alle Schattierungen, alle Tempel haben wir dann. Ich gehe davon aus, dass der Herodes-Tempel ja nur eine Erweiterung ist, so wird es allgemein beschrieben, vom Zerubabel-Tempel. Dann habe ich alle Schattenbilder, die Gott geben wollte, habe ich perfekt. Und dann sind wir am Schluss und dann verstehen wir, was ist der Hesekiel-Tempel. Und dann werden wir sehen, Ich muss nur die Zahlen messen. Ich muss nur messen, was hier ist. Ich muss nur genau das tun, was Hesekiel 43 zeigt. Und dann weißt du plötzlich, wie lebt ein Gläubiger in der Fülle des Heiligen Geistes. Und dann hast du durch alle Tempel, ich nehme mal das reine Zelt, jetzt nicht als vollgültiger Tempel, sondern als Vorläufer, dann hast du durch alle Tempel der Bibel nur ein einziges Thema. Der hohe Priester, sein vollkommenes Opfer und wie es wirkt. Dann hast du in den Tempeln, angefangen bei der Stiftshütte, aufhörend beim Hesekiel, eine perfekte Darstellung, was der Herr Jesus durch sein vollkommenes Opfer getan hat und was ich als kleiner Mensch tun muss, dass es zur vollen Wirksamkeit kommt. Du hast praktisch ein volles Evangelium. Das ist gewaltig. Natürlich, man muss sich an diese Gedanken gewöhnen. Wisst ihr, wir sind so Verstandesmenschen, wir sind so Menschen der Tradition, wir sind so Menschen der Gewohnheit. Ich habe auch unter, ich sage es nicht, dass es leicht ist. Ich habe unter vielen Kämpfen, unter vielen Erziehungswegen Gottes lernen müssen, mich von meinem menschlichen Denken viel zu lösen. Es ist noch viel zu viel da. Und habe lernen müssen, mich in die biblische Denkstruktur hineinzubegeben. Wisst ihr, wenn du mich heute fragst, was ist der Hesekiel-Tempel? Du weckst mich nachts um 12, sagst, was ist der Hesekiel-Tempel? Sag mir das entscheidende Kapitel. Dann garantiere ich dir, dass nur eines im Halbschlaf kommt. 47. Warum? Weil dort das Wasser des Lebens fließt. Dort ist das Zentrum. Der Hesekiel-Tempel hat ein einziges Zentrum der Wirkungsweise, 47. Er hat ein zweites Zentrum, das ist Kapitel 40, der Beginn. Der Herr Jesus wird hier dargestellt, aber dann kommt die Wirkung, wie der Heilige Geist fließt. Und um das zu verstehen, müssen wir jetzt den Tempel des Heiligen Geistes, das heißt, was wir alle sind, doch neutestamentlich ansehen. Darum muss ich jetzt leider schon wieder vom Hesekiel-Tempel weg, um das noch abzugrenzen. Morgen noch Zerubabel-Tempel, praktisch zumindest der Eingang, bis man dorthin kommt. Die Tempeltore habe ich ja nicht. Ich habe die Tore des Jerusalem, das dort gebaut wurde, wieder ein Bild des Neue Jerusalem. Und neutestamentlich ist das Neue Jerusalem der Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt setzt sich das Mosaik perfekt zusammen. Wenn wir das alles haben, dann können wir in stoischer Ruhe, so sagt man ja, in einer Ruhe, wo mir das Wort mir auch nicht gefällt, weil es ja von den griechischen Philosophen kommt, aber in einer wirklich eiserne Ruhe können wir hingehen und sehen dann, wie wirkt das Ganze. Und dann, wenn ihr in Zukunft Hesekiel lest, dann muss Freude kommen, wenn ihr in Kapitel 40 kommt, weil dann wisst ihr, jetzt weiß ich, wie die Fülle des Geistes kommt. Aber ich möchte uns zuerst ein paar Dinge nochmal aufzeigen, dass wir sehen, wie das Neue Testament, ich sage es jetzt nochmal ausdrücklich, das Zelt, wo die Schechina, die Wolke- und Feuersäule drauf war, die Stiftshütte, wo die Wolke- und Feuersäule drauf war, im Heiligtum, im Allerheiligsten, auf der Bundeslade, auf dem Sühnedeckel. Genau das Gleiche bei Salomo. Der Zerubabel-Tempel, wo er uns die Tore interessanterweise zeigt, aber nicht der Tempelbau. Dann der Hesekiel, wo er uns zeigt, wie das Wasser fließt, wie das alles abgeschlossen wurde, das ganze Schattenbild. Nochmals, erinnert euch, Hebräer 10, 1, das alles ist nur ein Schatten. Und jetzt kommen wir zu der Realität. Wir müssen ja als Gläubige von der Realität ausgehen, vom Tempel des Heiligen Geistes. Diese ganzen Schattenbilder sind nur Einzelteile dessen, was ich jetzt lese. Jetzt lese ich die Realität. Und wenn ich die gelesen habe, dann können wir hingehen und gucken, wie fließt das Wasser des Lebens. Johannes 2, 21. Da sagt der Jesus in Vers 19 vorher, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel, der Herodes-Tempel, eigentlich der Zerubabel-Tempel, besser ausgebaut, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das sind die 3 Tage, wo er im Totenreich war. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Eigentlich müssen wir sagen, umgebaut worden. Und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und jetzt kommen wir zum Geheimnis der Heiligen Schrift, das man im Deutschen leider nicht sieht. Es gibt im Griechischen, und es muss klar sein, warum Gott zum Beispiel für das Neue Testament das Altgriechische genommen hat. Das Altgriechische, die Koine, war die Sprache Alexanders des Großen. Alexander der Große hat mit seinen Feldzügen diese griechische Sprache auf der ganzen Welt als Weltsprache verbreitet. Und das war auch der Grund, warum Gott diese Sprache gewählt hat, dass er nämlich das Evangelium blitzschnell mit der Sprache, die alle hatten, verbreiten konnte. Ist wie heute Englisch, so müsst ihr euch das vorstellen. Und jetzt nimmt der griechische Grundtext für das Wort Tempel. Wir haben ja bloß ein Wort für Tempel im Deutschen, gibt es keine zwei. Wir haben nur ein Wort für Tempel, dann nimmt er zwei Worte. Wenn du zum Beispiel in Matthäus 24, als der Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg sitzt, im Tempelberg gegenüber und dieses wunderbare Goldgebilde des herodianischen Tempels sich ansieht, ihr habt ja draußen ein Bild, das ist leider schwarz-weiß, wo du siehst, wie der ausgesehen hat, der Tempel, dann letztendlich heißt es ja, seine Jünger zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Das steht im Griechischen Hieron. Und immer, wenn das Gebäude gemeint ist, Steingebäude, also das Bauwerk, dann steht Hieron. Wenn aber die Bibel das Geistliche meint, auch der Leib Jesu Christi vor allem, dann sagt sie nicht Hieron, sondern dann sagt sie Naos. Und hier steht Johannes 2,21 Naos. Also Jesus sagt nicht, ich baue noch Hesekiel im tausendjährigen Reich einen neuen Tempel auf, sagt er nicht. Sondern sagt, ich baue den Naos auf, den Tempel seines Leibes, nämlich der Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 3,16, da geht Paulus hin, auch wieder Tempel, und sagt es relativ einfach. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Er sagt, ihr Gläubige seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn du jetzt 1. Korinther 6,19 dazu liest, dann siehst du mit Erstaunen, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass er nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Das Teure ist Blut, Jesu. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wisst ihr, das sind ungeheure Aussagen, wir lesen da drüber. Wenn du das einmal ganz ernst nimmst, dann sagt die Bibel, dein Leib ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Und so wie die Schechina in der Stiftshütte ins Allerheiligste auf der Sühnedeckel gegangen ist, so ist die Fülle des Heiligen Geistes in dir. Warum? Warum? Ist ja ganz einfach. Wer ist in mir seit der Wiedergeburt? Der Herr Jesus. Wer ist der Herr Jesus? Wer ist der Sühnedeckel? Wo ist die Fülle des Heiligen Geistes? Wo ist die Schechina? Auf dem Sühnedeckel. Dann ist mein Inneres der Tempel des Heiligen Geistes. Weil dort der Sühnedeckel ist und dort der Herr Jesus da ist. Und dann ist die Schechina in mir. Wisst ihr, wenn du dich einmal als Gläubiger so siehst, ja Entschuldigung, was machst du denn mit deinem Leib? Wie siehst du dich dann selber? Dann verändert sich doch das völlige Denken. Wir denken griechisch profan, statt dass wir biblisch heilig denken. Du bist seit der Wiedergeburt ein geheiligtes Geschöpf. Dein Geist, dort wohnt ja der Heilige Geist, laut Römer 8, Vers 9 und 10. Und dadurch, dort ist auch die Schechina, wird dein ganzer Körper als Tempel benutzt. Wenn die Schechina da war, ist auch die Wirkung der Schechina und des Leuchters ins Heiligtum reingegangen. Zum Leuchter, zum Schaubrottisch, zum Räucheraltar. Hat alles erfüllt. Und so erfüllt, wenn du im Geiste wandelst, die Schechina in dir. Wenn der Jesus, der Sühnedeckel, in dir ist und die Schechina ist in dir drin, so erfüllt sie, wenn du im Geiste wandelst, dein ganzer Körper, deine ganze Seele, dein ganzer Leib, dein ganzer Mensch wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er sagt, wenn ihr so teuer erkauft seid, Gott hat euch praktisch gekauft. Ist euch das klar? Wieso? Mir ist das lange nicht klar gewesen. Gott hat mich gekauft. Ich habe keinerlei Rechte in meinem Leben. Ich bin gekauft. Er hat mich durch Jesu Blut erkauft. Ich gehöre ihm. Er sagt klipp und klar, der Geist und der Körper gehört ihm. Naja, was ist denn mit der Seele? Das ist dieser elende Bereich, wo ich selber drin rumwursteln kann. Versteht ihr? Darum ist es so wichtig, dass die Seele ausgeschaltet wird, indem er nämlich im Geiste wandelt. Und er sagt, du gehörst jetzt ihm. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir alle, jeder von uns Gläubigen, in dem Moment, wie er ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wird er ja in den Leib des Christus hineingefügt. Jetzt sagt der Herr Jesus, das ist der große Tempel. Mein Herz ist der kleine Tempel des Heiligen Geistes und wir alle zusammen bilden den großen Tempel des Heiligen Geistes, den Leib des Christus. 2. Korinther 6, 16. Ist ihr, ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Merkt ihr etwas? Wenn du diese Wahrheit erschließen willst, musst du die ganze Bibelstelle wie ein Puzzle, wie einzelne kleine Steinchen, musst du sie zusammensetzen und dann geht das Bild auf. So ist die Bibel aufgebaut. 2. Korinther 6, 16. Hier hast du eine gewaltige Aussage. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie gesagt hat, ich will in ihnen wohnen, Römer 8, 9 und 10, und unter ihnen wandeln, wenn wir im Geiste wandeln, und will er Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist das, wenn der Jesus in der Mitte des Leuchters, in der Mitte der Gläubigen wandelt. Aber zuerst ist er in uns drin und dann wandelt er noch in unserer Mitte. Und an allen diesen Bibelstellen, die ich jetzt gelesen habe, steht im Griechischen Naos und nicht Hieron. Jetzt gehe ich mal davon aus, das wird dir sogar ein Literaturwissenschaftler bestätigen, wenn du wissen willst, wie ein Autor letztendlich ein Wort benutzt, dann musst du einfach gucken, wie er ein Wort anwendet. Und wenn jetzt der Paulus untersucht, der Apostel der Heiden, der uns ja die ganze Lehre von Gott her in seinem Auftrag überliefert hat, das Wort Naos praktisch benutzt, dann siehst du es, und das hat mit Hesekiel zu tun, dann siehst du, dass er das ausschließlich benutzt für den Leib Jesu Christi. Also wenn Paulus Tempel sagt, da könnt ihr ganz beruhigt sein, steht immer Naos und er meint immer der Leib Jesu Christi. 1. Petrus 2, Vers 4. Nächster Mosaikstein. Jetzt geht die nächste Offenbarung auf. Jetzt sagt nämlich die Bibel hier etwas, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, der eine große Rolle für die Praxis spielt. Da ihr zu ihm gekommen seid, zum Herr Jesus, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Er sagt nicht, ihr müsst zu lebendigen Steinen werden, sondern er sagt, ihr seid lebendige Steine, die sich jetzt aufbauen, da gehört die Auferbauung dazu, aber zuerst aufbauen lassen müssen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Er sagt jetzt praktisch, du bist ein Stein des Tempels des Heiligen Geistes. Jetzt hast du wieder eine Parallele zum Salomonischen Tempel. Also die Stiftshütte waren Teppiche, der Salomonische Tempel waren Steine. Und so bist du ein Stein. Wie im Tempel Salomos, der ja dann von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wurde. Du bist ein Stein. Und dieser Tempel, der wir sind, wenn du jetzt tiefer hineingehst, dann siehst du zum Beispiel in der Offenbarung, wo die Bibel sagt, und das ist ein ganz zentraler Punkt, Offenbarung 21, 2, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Die Brautgemeinde, die Gemeinde Jesu, ist das neue Jerusalem. Das besteht aus Steinen. Und diese Steine sind wir. Und das ist der neue Tempel. Wisst ihr, darum sagt die Bibel nämlich dann in der Offenbarung, da gibt es gar keinen Tempel mehr. Ja, aber da brauchst du doch keinen Tempel mehr. Weil der Tempel des Heiligen Geistes jetzt im Himmel ist. Warum brauchst du einen Tempel? Da brauchst du keinen. Habt ihr euch nur nie gewundert, dass es im Himmel keinen Tempel gibt? Der Tempel ist er, der Herr Jesus und sein Leib. Wisst ihr, darum brauchst du keinen Tempel mehr. Wir sind die Steine zum neuen Jerusalem. Darum müssen wir morgen früh Jerusalem die Tore angucken, dass wir sehen, wie wir in ihm bleiben, wie das funktioniert. Weil dann symbolisiert der Sanballat-Tempel praktisch in der Form von Jerusalem der Eingang, wie man in Christus in diesem Tempel drin bleibt. Und du hast hier die Tatsache, dass wir alle Steine sind. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir ist manchmal nicht wohl, wenn ich mir das überlege. Wenn ich überlege, wie ich gelebt habe, auch diese 44 Jahre, wo ich gläubig bin. Und dann plötzlich erkenne, nach vielen, vielen Jahren, du bist von Gott gekauft worden. Du gehörst dir überhaupt nicht, du hast gar nichts zu sagen. Du bist ein Gegenstand, der gekauft wurde. Ich sage ausdrücklich Gegenstand. Du gehörst ihm, er kann mit dir machen, was er will. Und gleichzeitig sagt er, du bist ein Stein dieses Tempels. Und ich will, dass du geistlich bist, dass du nämlich geistliche Opfer bringen kannst, dass du der Leib Christi, der Tempel des Heiligen Geistes, richtig darstellen kannst, dass ich nicht nur in dir wohne, sondern in eurer Mitte wandeln kann. Wisst ihr, dann legt sich plötzlich eine ungeheure heilige Verantwortung auf unsere kleinen Herzen. Wisst ihr, dann ist das Gläubigsein, das Christsein, ein ungeheures Vorrecht und eine ungeheure heilige Sache. Keine falsche Frömmigkeit, keine falsche Heiligkeit, keine falsche Gesetzlichkeit, keine Verklemmtheit, sondern etwas Wunderbares und trotzdem etwas so Schönes. Wisst ihr, wenn ich weiß, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn ich weiß, ich bilde als einzelner Stein der große Tempel des Heiligen Geistes, wenn ich weiß, wenn ich sage, Herr Jesus, und im Glaube bete, dann gehe ich durch die Himmel hindurch, bis in der richtige Tempel im Himmel, das innerste Heiligtum, und stelle mich vor der Sühnedeckel, vor der Herr Jesus, stehe vorm Angesicht Gottes. Was sind das für Dinge? Darf ich euch mal ganz ehrlich was fragen? Ich frage es nicht, ich weiß ja. Was glaubt ihr, warum das niemand predigt? Wisst ihr, warum nicht? Ist mir vollkommen klar. Satan tut alles, dass die Gläubigen das nicht wissen. Wisst ihr, warum? Wenn ein Gläubiger das alles weiß, dann lebt er völlig anders. Wenn ein Gläubiger das alles weiß, dann ist er auch bereit zum Martyrium. Dann ist er in der Endzeit bereit zu sterben. Dann ist das Höchste, was er hat, seine Stellung in Christus. Und dann verstehst du Hebräer 10, wo es heißt, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Wir haben das auch schon überlegt, wir haben es am Tisch diskutiert. Naja, wenn das einer alles ausräumt, was ist denn? Gell? Aber die Bibel sagt, die wahren Gläubigen, die das Bewusstsein haben von ihrer Stellung in Christus, sind auch bereit, es zu ertragen. Epheser 2, 21. In ihm, in Christus. Und der Grundstein ist der Herr Jesus selber und dann die Steine, die das Fundament bildet, das sind, sagt er klar, die Apostel und die Propheten. In ihm ist der ganze Bau zusammengefügt und wächst zu einem heiligen Tempel, da steht wieder Maus, im Herrn, in dem auch ihr, also jeder einzelne Gläubige, mit auferbaut wurde zu einer Wohnung Gottes im Geist. Versteht ihr jetzt, warum ein Gläubiger die ganze Zeit, das haben uns die Pfingstler gestohlen, und das ist bei ihnen ja nicht echt, warum ein Gläubiger die ganze Zeit mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollte? Warum? Weil er ein Tempel ist. Das Normalste ist, dass der Tempel erfüllt wird mit der Schechina, mit der Wolke und Feuersäule. Eigentlich ist die große Verpflichtung, dass wir im Geiste wandeln, erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist das Normalste. Und das ist das, was der Teufel uns stehlen will, dass wir das nicht tun. Weil ein Gläubiger, der im Heiligen Geist wandelt und mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der wird sich völlig anders benehmen als ein Gläubiger, der in der seelischen Ebene lebt, der nach seiner eigenen Vorstellung lebt, nach seiner eigenen Frömmigkeit. Das sind Dinge, die sind so weit auseinander wie der Mond vom Sirius. 2. Thessalonicher 2, 4. Entschuldigung, jetzt kommt etwas, da werden wir viele Brüder, werden wir stehend freihändig an die Gurgel springen, wenn ich das jetzt erkläre, was hier steht. Da redet die Bibel vom Sohn des Verderbens, der kommen kann und vorher kann keine Entrückung sein, sagt die Bibel hier glasklar. Nämlich der Antichrist, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, da steht Naos, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Wisst ihr, was das heißt? Wir warten ja alle drauf, dass der Antichrist kommt und in Jerusalem sich in den Tempel des Ezekiel setzt. Entschuldigung, aber das steht nicht hier runter, das steht Naos. Wisst ihr, wo er sich dann reinsetzt? In die Gemeinde. Er unterwandert die Gemeinde. Und bevor der Antichrist körperlich kommt, sagt die katholische Briefe, kommt er durch seinen Geist. Der Geist des Antichristen kommt vorher und unterwandert die Gemeinde. Und dann setzt sich der Antichrist durch seinen Geist in die Gemeinde Jesu. Und das ist genau das, was du heute siehst. Ich beschreibe euch das einmal. Jetzt kommt in der Gemeinde eine falsche Weissagung, wo jemand sagt, so spricht der Herr. Aber die Weissagung war nicht von Gott. Wisst ihr, was dann passiert? Ich habe es oft genug erlebt. Und dann fängt die Gemeinde an zu beten. Und das ist mir aufgefallen, sie betet nie Herr Jesus. Sie sagt, Herr, wir danken dir, dass du zu uns geredet hast. Und da hast du 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Wenn ein falscher Geist unterwandert, der antichristliche Geist, die Gemeinde, gibt sich als Gott aus, dass er geredet hat, Und dann fängt die Gemeinde an, ihn zu anbeten. Wenn du das mal siehst, da geht es dir ja kalter Rücken runter. Und da musst du sagen, Entschuldigung, dann ist das ja ein ungeheuer entscheidender, heiliger Akt, dass ich vollkommen zum Beispiel auch beim Beten immer sage, Herr Jesus. Seht ihr? Ich bete nicht irgendeinen Herrn an, ich bete den Herrn Jesus an. Ich bete auch nicht irgendeinen Jesus an. Es gibt auch einen Jesus Sirach in der Apokryphe. Zum Beispiel bei Zerubabel, da steht Jeshua, ist sein Gegenpart, das heißt auch Jesus, wenn man es griechisch nimmt oder ins Deutsche übersetzt. Das heißt, ich bete Herr Jesus, dann ist klar, wer gemeint ist. Wenn ich dann nur sage, Herr Jesus Christus, dann ist glasklar. Und wenn ich dann voll auf den Höhepunkt setze, dann sage ich, Herr Jesus Christus von Nazareth, dann ist jeder Irrtum ausgeschlossen. Steht hier. Und dann kann kein falscher Geist mich dazu bringen. Wisst ihr, jetzt kommen nämlich führende Leute im Reich Gottes, die die Gemeinde in den Abfall führen. Und die werden teilweise verehrt wie Halbgötter. Und da musst du immer gucken, haben die der Herr Jesus Christus? Predigen die den Tempel des Heiligen Geistes oder was predigen sie? Wisst ihr, und da kommst du jetzt in die Abgrenzung rein. Ich schließe aber nicht aus, dass tatsächlich antichristlich in Jerusalem der Versuch gemacht wird, so einen Tempel zu bauen. Aber ihr könnt ganz sicher sein, das ist nicht ein Tempel Gottes und das ist nicht der Tempel des Heiligen Geistes. Offenbarung 3,12. Wisst ihr, das ist eine ungeheure Aussage. Es steht naus. Wer überwindet, also wer im Geiste wandelt, wer ein wahrer Stein im Tempel Gottes ist, wer wirklich sein Herz so gestaltet, dass er Tempel des Heiligen Geistes ist. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Ist euch aufgefallen? Die Säule. Ihr findet in den Tempeln immer wieder die Säulen. Eine Säule ist jemand, der tragen kann. Der sagt praktisch jetzt der Text, wenn du tatsächlich überwindest, im Geiste wandelst, ein wirklicher Tempel des Heiligen Geistes bist, dann bist du im Tempel der Gemeinde, in der Gemeinde Jesu, eine Säule, der tragfähig ist. Du wirst nicht mehr hinausgehen, du wirst dann auch nicht abfallen. Du wirst Gott dienen. Der Name Gottes ist auf dich geschrieben und der Name der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems. Dann gehörst du wahrhaftig zum neuen Jerusalem. Wisst ihr, mir ist es aufgefallen, mir fällt eher auf, was die Gemeinde nicht predigt, als was sie predigt. Zum Beispiel, warum predigt die Leute immer alles Mögliche? Du musst Seminare machen, Jüngerschaft, Schulungen, musst das alles machen. Warum predigt sie nicht, wie man Säule wird? Ja, wie werde ich eine Säule? Entschuldigung, wie macht man Säule? Ich bin ein Banker gewesen, 44 Jahre. Ich bin handwerklich, naja, inzwischen bin ich besser. Aber ich war handwerklich so ein Chaot, wenn die mich eingesetzt hast und hast was reparieren müssen, dann kannst du ganz sicher sein, dass es kaputt war. Also bei uns in der Familie, wenn es Kaiser hat und ich habe mich angeboten, soll ich euch helfen? Und dann kam immer gleich die Antwort, nee, schick uns der Pimi, schick uns der Sohn. Weil der ist handwerklich begabt. Wisst ihr, aber etwas habe ich begriffen, trotz meiner Unbegabung, wie man Säule macht. Wisst ihr, wie macht man Säule? Eine Säule machen wir immer gleich. Man macht eine Umschalung. Oder man macht eine Einschalung. Weißt du, Einschalung? Das ist eine Begrenzung. Das ist eine Einengung. Dann füllt man das Material hinein. Und dann gibt man von oben Druck. Und so macht Gott aus mir und ihrer Säule. Er grenzt mich ein. Er gibt mir Grenzen, wo ich nicht überschreiten darf. Wenn ich die im Gehorsam einhalte, dann habe ich schon die Grundvoraussetzung für die Säule. Wenn ich dann im Geiste wandle, dann kommt der Heilige Geist und erfüllt mich. Und dann komme ich zu Hebräer 12,4. Dann erzieht mich Gott. Dann gibt er der ganze Druck. Und dann wird praktisch aus meinem inneren Menschen, aus der Wirkung des Heiligen Geistes, aus der Begrenzung und aus dem Druck, den ich aushalte und mich erziehen lasse, wird ein festes, inneres, geistliches Material und so werde ich zur Säule. Und wenn ich mir das lang genug gefallen lasse, dann bin ich so stabil und kann tragen. Dann bin ich in den Tempel des Heiligen Geistes eine Säule und er sagt, das ist das Ziel, dass du so eine Säule wirst. Und dann Offenbarung 7,14, ich hoffe, ihr kennt es. Zu mir kommen die Leute, wenn jemand gestorben ist und sagen, was macht mein Mann jetzt im Himmel? Dann sage ich, du musst nur Offenbarung 7,14 lesen. Das ist das Bild des Paradieses, wenn jemand stirbt. Der sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Da steht Naos. Im Leib Christi. Da hast du dann den Leib Christi, der bereits gestorben ist, den Teil im Paradies. Und dann sagt die Bibel, da ist er bei Gott, da ist das Zelt aufgeschlagen, sie hungern nicht, sie dürsten nicht. Und er wird sie weiden, er wird ihnen die Tränen abwischen, wird sie zu den Wasserquellen führen. Das ist doch wunderbar. Wisst ihr, dieser Tempel ist natürlich, das ist ja logisch. Der Tempel ist teilweise hier auf der Erde, teilweise im Himmel. Die Gestorbenen sind im Paradies, ist aber genauso ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber wisst ihr, jetzt kommt halt was ganz Entscheidendes in der Endzeit. In Offenbarung 11, Vers 1 heißt es, mache dich auf und misst den Tempel Gottes. Da steht Naos. Samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Also geht es um meine innere Anbetung, wie ich Gott gegenüber bin, ob ich wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus, kann man übersetzen, wirf hinaus und miss ihn nicht, weil der gehört der Heide. Das heißt, ihr müsst euch das vorstellen, Vorhof ist der Zustand der Erweckung. Es kommt eine Zeit, wenn der Jesus wiederkommt, da wird der Vorhof hinausgeworfen. Und darum ist für jeden Menschen, der sagt, er ist gläubig, wichtig, bin ich wirklich im Heiligtum? Bin ich im Tempel des Heiligen Geistes? Bin ich ein Gotteskind oder bin ich im Vorhof? Der Vorhof wird vom Naos getrennt. Er wird hinausgeworfen. Das ist schrecklich. Und in dieser heilsgeschichtlichen Periode, Offenbarung 11, Vers 19, bei der Wiederkunft Jesu heißt es praktisch, und ich bin persönlich überzeugt, dass die Entrückung in Offenbarung 11, 15 bis in dem Fall 18 beschrieben wird, weil dort sagt er, jetzt kommt die Königsherrschaft Jesu, jetzt kommen 24 Älteste, 12 aus Israel, 12 aus den Heiden, also Juden und Heiden bildet der Leib, alle Wiedergeborenen. Dann sagt die Bibel, hier ist Auferstehung, hier ist eine Belohnung. Das heißt, dass du jetzt deinen Knechten den Lohn gibst, Preisgericht. Und dann sieht man in Vers 19 etwas. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar. Entschuldigung, was ist jetzt mit der Bundeslade? Warum sieht man jetzt im Himmel eine Bundeslade? Wieso ist jetzt der Tempel der Naos plötzlich hier mit der Bundeslade zusammen? Wisst ihr warum? Ganz einfach. Weil jetzt das Heil, der Sühnedeckel, zurückkehrt zu Israel, weil hier die Vollzahl der Heide beieinander ist und jetzt ganz Israel gerettet wird, jetzt geht das Heil zu Israel zurück. Und das siehst du hier glasklar. Und jetzt kommen wir plötzlich wieder, das war Israel gehört. Zeichen, Wunder, Blitze, Stimme, Donner, Erdbeben und Hagel. Wisst ihr, eigentlich alles logisch. Offenbarung 14, 17, da sieht man jetzt, wie Gott mit diesem Tempel handelt. Ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist. Er hatte eine scharfe Sichel. Dort wird dann das Gericht ausgelöst, dass in Jerusalem die Blutströme bis an die Zäume der Pferde geht. Also ich hätte da mit meiner Körpergröße Schwierigkeiten. Versteht ihr? Da löst Gott aus diesem Tempel das Gericht aus. Das Gleiche wird beschrieben in Offenbarung 15, 5. Nach diesem sah und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Jetzt kommen die Zornschalengerichte. 16.1, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln. Jetzt kommt praktisch der Zorn Gottes. Und dann kommt das wunderbare Offenbarung 21, 22. Da sagt die Bibel, einen Tempel im Himmel sah ich nicht in mir. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und wer ist auch dabei? Der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde. Wisst ihr, sie ist ja bei ihm in seiner Gegenwart, Tag und Nacht. Wenn du das jetzt siehst, dann sagst du, darf ich jetzt böse werden? Ich meine es aber nicht böse, sondern ich will es einfach zertrümmern, dass ich sage, liebe Brüder, habt ihr ein gutes Gewissen, wenn ihr der Gemeinde Jesus sagt, der Hesekiel-Tempel ist der Tempel des tausendjährigen Reiches, der schon vorher in der Endzeit gebaut wird und da setzt sich der Antichrist rein? Entschuldigung, kann ich das alles lehren, wenn ich das jetzt alles weiß? Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht lehren. Sondern ich muss was ganz anderes sagen. Ich muss sagen, alle Tempel, vorgeschattet, da gehört auch der Hesekiel dazu, bilden einen Teil der vollkommenen Erlösung ab. Der wichtigste Teil der Abbildung ist die Stiftshütte. Weil dort ist der Sühnedeckel, dort ist der Jesus, dort ist Blut, dort ist der hohe Priester, dort ist das Entscheidende, das Totale. Sagen wir mit 3. Mose 16 zum Beispiel. Genauso wichtig ist aber der Tempel Zerubabels, obwohl das Heiligtum leer war, da zeigt er auch, es geht jetzt nicht ums Heiligtum, das hast du in der Stiftshütte. Da zeigt er, bei Zerubabel geht es um Jerusalem, das ja wiederum der Tempel des Heiligen Geistes neutestamentlich ist. Da geht es um die Tore. Darum müssen wir jetzt in Nehemia 3 die Tore angucken, obwohl der Tempel gar nicht steht. Ist aber ein Schattenbild auf der Tempel des Heiligen Geistes. Müssen wir auch noch angucken. Wenn wir das alles haben, dann sagen wir, jetzt haben wir alles verstanden, jetzt legen wir alles ab, jetzt gehen wir zum Ezekiel, und das wird dann Kapitel 40 sein, jetzt gehen wir zum Osttor. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf das Osttor. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf die Ströme des Heiligen Geistes. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Wasser des Lebens, das flutartig den Gläubigen durchströmt und das von Gott gegeben ist, dass er praktisch die Schechina so auf sich hat, dass Ströme lebendigen Wassers geht, wie der Jesus sagt. Wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist das Thema vom Ezekiel. Naja, jetzt können wir sagen, hast du da dazu so viele Morgens und Abende gebraucht, um das abzugrenzen? Aber ich glaube, das richtig ist. Wisst ihr warum? Wir dürfen die Bibel nicht billig nehmen. Wir müssen alles ganz sauber untersuchen. Und jetzt haben wir alles ausgeräumt, jetzt haben wir alles geklärt, jetzt ist Ezekiel dran. Am Morgen früh muss noch Jerusalem kommen. Wir müssen noch die Tore machen, weil wenn wir das nicht machen, wisst ihr, dann passt das Osttor nicht. Weil, Entschuldigung, die Tore, das Tempel Ezekiel, die kommen dem Nehemia gar nicht, so wie es dort ist. Und damit siehst du wieder, es ist eine andere Darstellung. Aber wir werden dann sehen, wie die Fülle des Heiligen Geistes kommt. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich bin fasziniert, ich bin aber auch erschüttert und kaum fähig, das zu fassen, was du uns in der Heiligen Schrift für eine gewaltige Offenbarung darlegst. Wie du uns in jeder Form des Tempels ein Stück deines vollkommenen Opfers darlegst. Natürlich in der totalste Weise, was du, der wahrhaftige Sühnedeckel, du, der wahrhaftige Hohepriester, du, das wahrhaftige Lamm Gottes, du mit deinem wahrhaftigen Blut im innersten Heiligtum im Himmel getan hast. Und dass du uns diesen herrlichen, lebendigen Weg gemacht hast, dass du uns aber auch trotzdem noch zeigst, selbst mit einem Jerusalem und einem innewohnenden Fundament des Zerubabel-Tempels, dass du uns dann sogar zeigst, wie man in Christus bleibt, wie man nicht drin bleibt, und dass du uns mit dem Ezekiel-Tempel zeigst, wie Ströme lebendigen Wassers von dir, der du in unserem Geist Wohnung gemacht hast, dem wahrhaftigen Sühnedeckel in unser kleines Herz und Leben hineinfließen, und wie die Schechina auf unserem Herzen sein kann, dass du uns das alles zeigst mit diesen Ströme lebendigen Wassers. Was für eine Herrlichkeit ist auch dein Wort. Wir beten dich dafür an. Aber das größte Vorrecht ist, dass wir Steine an diesem Tempel sein dürfen. Dass wir wahrhaftige Gotteskinder sein dürfen, wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung. Dass du Wohnung gemacht hast in unseren Herzen durch der Geist der Sohnschaft. Dass jetzt wahrhaftiglich du, der wahre Sühnedeckel, in uns wohnst. Und dass wahrhaftig die wahre Wolke und Feuersäule, dein Schechina, in unseren Herzen Wohnung gemacht hat. Wir beten dich dafür an. Wir sind es nicht wert. Und was für ein Vorrecht. Wir haben so oft dieses Vorrecht mit Füßen getreten, weil wir dich nicht dafür geehrt haben. Gib uns einfach Gnade, Ohren zu hören, wie Jünger hören, Augen zu sehen, erleuchtet vom Heiligen Geist, dass wir jetzt unsere Herzen wahrhaftig zu dir erheben und dir dem Lamme folgen, so wie es recht ist vor dir. Wir beten dich dafür an. Amen.